Eigentlich sollte man als Pastor auch eine ITler-Ausbildung machen. Das kann ich überhaupt gar nicht jetzt. Ach schön. Genau, Daniel 1 bis 6, heute ist der Abschluss der Predigtreihe. Es geht also nicht weiter in der Predigtreihe, sondern wir schließen diese Predigtreihe. Aufbruch zur geistlichen Reife im Daniel-Buch schließe ich, darf ich heute abschließen. Und deswegen wird es nicht eine normale Predigt in Anführungszeichen sein, wo ich mir ein Kapitel rausnehme oder wo ich ein Kapitel in der Bibel bekomme und es dann erzähle und aufbaue und dann eine Drei-Punkte-Predigt draus mache, wie wir es gern machen, sondern es wird ein Rückblick sein, einzelne Rosinen rauspicken von den ganzen Predigten, die wir hatten und uns da ein bisschen Schlaglichter zu geben. Weil mir geht es oftmals so, dass ich eine Predigt höre und Gott zu mir spricht, ich bekomme einen Impuls und dann meistens ist so schnell wieder weg. Ist super schnell wieder weg und heute haben wir die Möglichkeit, vieles nochmal zu hören und vielleicht den ein oder anderen roten Faden nochmal aufzugreifen. Oder vielleicht sitzt der ein oder andere da und war bei vielen Predigten nicht da. Der hat die Möglichkeit, jetzt die einzelnen Kapitel nochmal zu hören und dann die Predigten auf unserer Homepage nochmal nachzuhören. Also die, wenn Gott sagt, okay, da leg mal da den Finger rein, dass man da nochmal auf unserer Homepage nachhören kann. Genau, das wird heute so der Fahrplan sein. Die Predigtreihe ist gestartet vor 4 Monaten. Mit dem Günther und er hat die Frage gestellt, warum eigentlich geistliche Reife? Warum geistliche Reife? Wir lesen in der Bibel Matthäus 18, da sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Da geht es um, wer ist der Größte im Reich Gottes? Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Wir lesen im Römer, dass Paulus sagt, dass wir sagen, Abba, lieber Vater. Abba, Vater. Abba heißt Papa. Daddy, ja warum denn jetzt geistliche Reife? Ich bin davon überzeugt, dass es dabei um einen wirklich positiv naiven und einen absolut vertrauensvollen Glauben in unseren Gott, in unseren Papa geht. Also dass wir kindlich zu unserem Gott kommen und sagen, hey, du bist gut und ich vertraue dir und ich glaube auch an dich. Auch wenn mein Sohn im Krankenhaus liegt, ich komme zu dir und ich glaube an dich. Das heißt aber nicht, dass ich, wie ich denke und wie ich handle, weiter kindlich bleiben soll. Trotzig, nein, ich will das jetzt nicht, ist mir egal, was die Becky, meine Frau, zu mir sagt. Nein, will ich nicht, so nicht. Und zwar haben wir diesen Bibelvers gehabt, 1. Korinther 13,11. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Wo uns Gott an die Hand nehmen möchte, jetzt durch die Predigtreihe, aber eigentlich durch unser gesamtes Leben hindurch, wo wir reifen dürfen. Und bei mir ist es oftmals so, dass ich sowas höre und denke, oh, Selbstoptimierung. So das Managerbuch, 7 Punkte zu einem effizienten Leben oder was auch immer. Und ich glaube, das ist nicht Selbstoptimierung, sondern wo wir die Hand unseres Gottes nehmen dürfen, der uns reifen lässt. Es ist nicht, ich muss jetzt, sondern wo ich natürlich auch eigene Entscheidungen treffe und wo ich auch selber nachdenke, aber letztendlich an der Hand meines Gottes reifen darf. Darum ging es in der ersten Predigt, die wir hatten. Und dann hatten wir die zweite Predigt und da haben wir uns die Frage gestellt, okay, geistliche Reife wollen wir, finden wir gut, aber warum am Buch Daniel? Warum am Buch Daniel? Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, dass das Buch Daniel in Babylon spielt. Und Babylon jetzt nicht nur eine damalige Weltmacht ist oder war, wo der König Nebukadnezar heißt und so weiter, sondern durch die gesamte Bibel Babylon als ein antigöttliches System verstanden werden kann. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ganz am Anfang, 1. Mose 11, Turmbau zu Babel, wo die Menschen sagen, wir wollen Gott gleich sein. Wir wollen einen Turm bauen, der so hoch ist wie der Himmel und uns einen Namen machen. Ganz am Anfang Gott wegrationalisieren, brauchen wir nicht, wir sind selber Gott. Und dann ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 17, da steht die Geschichte oder diese Vision von der Hure Babylon. Also durch die gesamte Bibel hinweg ist Babylon oder Babel als ein antigöttliches System zu verstehen. Und wir stellen uns die Frage, okay, Daniel, du hast in diesem Babel, in diesem Babylon hast du gelebt. Wie hast du gelebt? Wie hast du deinen Glauben gelebt? Und davon wollten wir lernen. Und wir haben da Kernmerkmale von diesem antigöttlichen System rausgeholt gehabt. Und die sahen so aus, System Babylon verstehen. Rebellion und Stolz, eben dieses Turmbau zu Babel. Ich möchte Gott gleich sein, beziehungsweise ich möchte eigentlich Gott völlig wegrationalisieren. Ich möchte keinen über mir haben. Ich rebelliere, ich gehe gegen Gott auf. Und da hat Günther hat einen Satz geprägt, der hat gesagt, Babylon is still alive. Also es ist heute unser Thema genauso. Nicht, dass unsere Gesellschaft völlig schlecht ist, nicht, dass die Strukturen alle schlecht sind, das nicht, aber dass es Strukturen sind, die absolut antigöttlich sind. Und es ist eben genau dieses Rebellion und Stolz, Gott, wir brauchen dich nicht, wir wollen dich überhaupt gar nicht haben, wir rationalisieren dich weg. Und das zweite war Verwirrung, wo die Gedanken Gottes, die geraden Bahnen Gottes, was er sich überlegt hat mit seinen Menschen, was er sich überlegt hat mit der Schöpfung, verwirrt werden. Wo wir nicht mehr gerade sehen, was ist richtig und was ist falsch. Macht, Kontrolle, Angst und Egoismus, ich, mich, meiner, mir, der Herr segne diese vier. Und ich fand diesen Ansatz wirklich, wo der Günther mir gesagt hat, wie er sich diese Daniel-Reihe vorstellt und warum Daniel, dann hat mich das richtig gepackt. Weil das ist eben auch eine Frage, die ich mich stelle, okay, wie stelle ich mich zu verschiedenen Dingen, wo bin ich unterwegs, und unsere Aufgabe als Christen ist es auch, das Göttliche von dem Antigöttlichen zu unterscheiden. Was ist göttlich, was ist gut, was ist richtig und was ist eben nicht gut und was ist antigöttlich, was ist Babylon, was ist Reich Gottes, und dass wir das zu unterscheiden lernen, und eben genau da geht auch das Daniel-Buch drin weiter. Dann sind wir in Daniel 1 gestartet. Also davor war eigentlich alles ohne das Buch Daniel. Jetzt starten wir in das Buch Daniel hinein. Und da haben wir die Geschichte gehört, wie der König Nebukadnezar Juda, also da waren wir Israel und Juda, geteilt, hat Juda bzw. Jerusalem belagert und hat sie besiegt. Und hat dann nicht einfach die Stadt platt gemacht, sondern er hat die Stadt stehen lassen, hat den Tempel zuerst noch stehen lassen, sondern hat die Elite, die königliche Elite, mit zu sich genommen nach Babel. Er hat sie umerzogen, er hat ihnen neuen Namen gegeben, er hat ihnen eine neue Bildung gegeben und er hat ihnen neue Sprache und neue Götter gegeben. Also quasi eine Umerziehung der babylonischen Elite. Und genau bei diesen elitären Leuten, ne, war Daniel und seine Freunde dabei, 14, 15 Jahren. Die sind mitgenommen worden und sind hineingeworfen worden in dieses antigöttliche System. Das war der Start in das Daniel-Buch. Und dann lesen wir von einer Geschichte, wo die Jungs, beziehungsweise auch besonders Daniel, die sind dazu verordnet worden, an der Tafel Kost des Königs mitzuessen. Also sie mussten beim König mitessen. Wenn ich mir das vorstelle, dann denke ich, coole Sache, gibt's viel Fleisch, weniger Kaiserschmarrn, ich bin jetzt nicht auf süß gepolt, sondern eher auf salzig, cool. Und sie wurden verordnet, an der Tafel Kost des Königs mitzuessen. Und Daniel sagt, nein, da mache ich nicht mit. Er geht zu dem Hofbeamten und sagt, ich möchte da nicht mitessen, und fragt ihn, ob er aussetzen kann. Und der Hofbeamte macht so eine Bewährungsfrist. Wenn er danach nicht, nach 10 Tagen nicht abgemagerter ist wie die anderen, ist es in Ordnung. Ist so gewesen, er darf nicht mitessen. Aber die Frage stellt sich, warum hat Daniel da nicht mitessen wollen? Es hat sich um die Tafelkost des Königs gehandelt. Es war wahrscheinlich Götzenopferfleisch. Also Essen, Getränke auch, die babylonischen Göttern geweiht worden waren, die geopfert worden waren. Und Daniel sagt, nein, ich kann da nicht mitgehen. Stellt sich dagegen, er positioniert sich. Und genau aus dieser Geschichte hat Günther 3 Worte rausgeholt und die wir auch in unser Leben transferieren können. Yes. 3 Worte. Jetzt. 3 Worte. Reife heißt innehalten, reflektieren und positionieren. Das ist genau das, was Daniel gemacht hat. Er hat innegehalten, er hat nicht fröhlich mitgegessen und fröhlich mitgetrunken an der Tafelkost des Königs, sondern er hat innegehalten und hat sich überlegt, was geht hier gerade ab? Und hat es dann reflektiert, kann ich das mit meinem Glauben verbinden, kann ich das mit meinem Glauben vereinen, Essen zu essen, was anderen Göttern geopfert wurde, Und er hat gesagt, nein, das kann ich nicht und hat sich dagegen positioniert, obwohl er möglicherweise deswegen auch seinen Kopf hätte verlieren können. Und genau dieses können wir auch auf uns übertragen. Zum Beispiel in unserer Firma, bei mir auch, ja, in der Firma, wo ihr arbeitet, vielleicht wird gegen einen Kollegen oder gegen den Chef wird gehetzt, gelästert, hintenrum geredet, ah, der schlimmste Chef, so ein Depp und so weiter. Dann können wir innehalten und uns überlegen, hey, ist es richtig, was hier gerade abgeht? Innehalten, mache ich einfach mit? Nein, ich halte inne. Ich reflektiere an meiner Bibel, die da unten liegt, rede mit meinem Gott, auch mit meinem Gewissen. Wir lesen von Nächstenliebe und dann kann ich mich positionieren und sagen, nein, ich möchte nicht über meinen Chef lästern. Ich möchte auch nicht über meinen Kollegen lästern. Ich positioniere mich dagegen. Und das können wir über unheimlich viele Themen und über unglaublich viele Gebiete in unserem Leben übertragen. Innehalten, reflektieren und positionieren. Das war Daniel 1. Und dann sind wir weitergegangen. Daniel 3 passt da unheimlich gut drauf. Denn wir lesen da von dieser Geschichte, wo eben die Freunde Daniels genau das gleiche leben, was Daniel auch gelebt hat. Sie werden dazu verdonnert, von einer goldenen Statue von Nebukadnezar niederzufallen. Und die Freunde sagen, nein, wir möchten diese Statue nicht anbeten. Sie haben innegehalten, sie haben reflektiert, sie haben sich positioniert. Und was war das Ergebnis ihrer Positionierung? Feuerofen. Sie sind in den Feuerofen geschmissen worden. Also eigentlich hätten sie sterben sollen. Gott rettet die drei, indem er gegenwärtig in diesem Feuerofen dabei ist. Unheimlich geniale Geschichte. Da liest man davon, dass nicht mal Brandgeruch an ihnen war. Also er hat sie da rausgenommen und hat sie gerettet. Aber wir haben uns da eines davon abgeleitet. Und zwar dieser Satz. Geistliche Reife bedeutet, standhaft zu bleiben, beziehungsweise seinen Stand einzunehmen, trotz möglicher Konsequenzen. Ist ja so, bei Positionierungen ist es entweder so, dass die einen sagen, hey, richtig cool, wie du deinen Glauben lebst. Ich finde es gut, dass du nicht über den Chef herziehst. Finde ich gut. Und am besten noch, erzähl mir mehr von deinem Glauben. Ich komme mit zu dir in die Gemeinde oder wie auch immer. Das ist natürlich unsere Wunschvorstellung. Aber wie ist oftmals? Du bist so ein spießiger Christ. Geh mal raus und dann wird über ihn gelästert, über die Person gelästert. Das heißt, unsere Positionierungen haben Konsequenzen. Und wir haben uns das überlegt, geistliche Reife, reif zu sein in Gott, heißt, ich nehme meinen Stand ein, ich nehme meine Position ein, auch wenn mögliche Konsequenzen entstehen. Also ich lasse meine Entscheidungen nicht von den Konsequenzen beeinflussen, sondern von meiner Reflexion und letztendlich von Gott. Das ist die Frage, von was lasse ich mich beeinflussen letztendlich. Und jetzt lesen wir gerade in der Geschichte mit dem Feuerofen, habe ich gerade erzählt, die drei wurden herausgerettet, nicht mal Brandgeruch war an ihnen, alles super, geniale Geschichte und genauso wünsche ich mir auch immer in meinem Leben und in den Leben der Gemeinde und so weiter, aber so ist oftmals nicht oder so ist es manchmal nicht. Und wir hatten die Aussage getroffen, auch wenn wir Konsequenzen haben, auch wenn wir in den Feuerofen hineingeworfen werden, dann können wir uns darauf verlassen, dass unser Gott mitgeht, egal wie der Ausgang letztendlich ist. Dieser Psalm 23, und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, so bist du bei mir. Das ist der göttliche Zuspruch. Gott geht mit uns hindurch durch die Konsequenzen und durch die Täler unseres Lebens. Ein absolut genialer Zuspruch. Es war Daniel 3 und jetzt biegt man ein bisschen ab von der Gedankenabfolge. Jetzt kommt Kapitel 4. Darf man das fragen? Wer kann sich noch an Kapitel 4 erinnern? Es ging um den Traum Nebukadnezars. Wirklich, wirklich, also Daniel Buch zu lesen lohnt sich auf jeden Fall. Die Geschichten sind einfach klasse. Nebukadnezar wird davon überführt, dass er ein stolzer und überheblicher Gott ist. Gott überführt Nebukadnezar, indem er ihm einen Traum schenkt, und zwar der Traum von dem großen, starken Baum, der den Nebukadnezar symbolisiert, und dieser Baum wird abgehauen werden. Und Gott spricht zu ihm, hey, letztendlich bist du nicht Gott, auch wenn du der König von Babel bist, letztendlich bist du nicht Gott, sondern ich bin Gott, ich bin der Lebendige. Und Nebukadnezar hört nicht auf ihn und dann wird er verstoßen. Er wird quasi von der Gesellschaft, von seinem Königreich wird er verstoßen, er wird hinausgetrieben, er verliert seinen Verstand und so weiter. Und an einem lichten Moment begreift er, dass es eben nicht so ist, dass der lebendige Gott Gott ist. Also wo Gott ihm in seiner Verwirrtheit begegnet und und er dann so diese Lobpreisung Gott zuspricht. Da sagt er, den ewig Lebenden, dessen Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, den anbete ich. Also dieser Nebukadnezar, der sich erhoben hat über Gott, der sich selbst Gott gleichgemacht hat, eben dieses babylonische Denken und wo Gott ihn zurückgerufen hat und gesagt hat, hey, nee, ich bin Gott, du bist nicht Gott, ich bin Gott. Und wir lesen in Daniel 4, kurzer Einschieb, in Daniel 5, kurzer Einschieb von diesem Belsasar, das hatten wir vor 2 Wochen, der eben sich nicht gebeugt hat und der letztendlich dann gestorben ist und dem sein Königreich von ihm genommen wurde. Das hatten wir vor 2 Wochen. Aber jetzt gehen wir weiter gerade in Daniel 4 und da haben wir wieder einen Merksatz uns abgeleitet und der hieß, geistlich zu reifen bedeutet, in der Gotteserkenntnis immer weiter zu wachsen. Also nicht in diesem Denken von Nebukadnezar mitzugehen und sagen, eigentlich bin ich Gott, sondern geistlich zu reifen heißt, in der Gotteserkenntnis immer weiter zu wachsen. Eben das, was ich auch vorhin gebetet habe, diese Worte, mir geht es oftmals so, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, Gott hat mich geschaffen, Gott hat alle meine Wege in seiner Hand, Gott ist der Allmächtige, Gott ist der Allwissende. Das sind oftmals Worthülsen in meinem Herzen. Ja, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Aber ich glaube, wenn das wirklich Gestalt annimmt in meinem Herzen, wenn ich wirklich in Verständnis hineinkomme, wer dieser Gott ist, dann bringt mich das in die Ehrfurcht vor meinem Gott und letztendlich in die Anbetung. Und dann kann ich mit dem Nebukadnezar, was er gesagt hat, am Ende mitbeten. Du bist der Wahrhaftige, du bist der Ewige, du bist der König. Und es führt mich auch ein Stück weit in eine Demut hinein. Wenn ich nicht Gott bin, dann sind es wir alle anderen auch nicht. Und dann brauche ich mich auch nicht über euch alle erheben und ihr nicht über mich. Eine gesunde Demut hinein, wo ich verstehe, hey, ich bin Mensch und es ist gut so. Und er ist Gott und es ist gut so. Und du bist Mensch und es ist gut so. Und ich auch. Wo wir in eine Demut, in eine Nächstenliebe hineinkommen. Und da hatten wir es zu guter Letzt, es führt uns auch in eine radikale Jesus-Nachfolge. In diesem Denken, hey, wenn dieser Gott wirklich Gott ist und seinen Sohn gesandt hat und ich ihm nachfolgen darf, dann möchte ich das nicht nur ein bisschen tun, sondern voll. Und ich möchte mich einklinken in sein Gebet, wo er sagt, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel und so auf Erden. Da möchte ich mich einklinken. Oftmals lebe ich so, mein Wille geschehe und mein Reich komme. So wie in Weilheim und so auf Erden könnten wir vielleicht übertreten. Nein, dass wir uns einklinken, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ein Verständnis von Gott, wer Gott ist und es führt mich in eine Ehrfurcht hinein. Ich habe mir das weiter überlegt und manchmal ist das so, wenn wir eine Vorstellung von Ehrfurcht haben, dann denken wir, Gott ist ganz weit weg und Gott ist ganz groß. Und ich knie da hinten in der Ecke und es ist eine Riesendistanz zwischen uns. Dieses Verständnis. Und ich glaube, das ist ein falsches Verständnis. Wenn ich dann weitergehe, dass eben dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, seinen Sohn gesandt hat, eben das, was wir jetzt an Weihnachten auch feiern, da ist der Baum, an Weihnachten auch feiern, der aus Liebe seinen Sohn zu uns gesandt hat, der gestorben ist für unsere Schuld, aus Liebe, aus Liebe, aus Liebe, dann zieht mich das nicht oder bringt mich das nicht in die Distanz, sondern in eine wirklich tiefe und innige Gottesbeziehung. Dieses Vater-Sohn. Und mein Denken ist, das kommt dann nicht durcheinander. Ehrfurcht und intime Gottesbeziehung sind nicht zu trennen, sondern sie sind letztendlich eine Einheit. Und das ist auch gut so. Ehrfurcht vor diesem großen, unglaublich genialen Gott und zeitgleich ist dieser Gott, hey, mein Papa. Wow, beides gehört zusammen, beides gehört absolut zusammen. Und ich habe da jetzt einen Stiefel dabei. Kurze Umfrage, wer fährt Ski? Wir können die Diskussion aufmachen. Was ist cooler, Snowboarden oder Skifahren? Habe ich beim Jugo auch gesagt, in der Bibel steht Snowboarden, aber das habe ich... Quatsch, steht nicht. Kriegt man nachher Ärger, wenn man sowas sagt, gell? Steht nicht in der Bibel, nein. Oh, jetzt ziehe ich diesen Stiefel an, denn... Oh je, nee, das schaffe ich nicht so, machen wir's. Jetzt, warum habe ich einen Stiefel an? Wenn wir nochmal zurückblicken, geistliche Reife bedeutet innehalten, reflektieren, positionieren, Konsequenzen, meinen Stand einnehmen, dann ist die Frage, was ist mein Fundament, wenn ich meinen Stand einnehme? Was ist mein Fundament? Und das ist eben genau das, was ich gesagt habe, meine göttliche Identität, eine lebendige Gottesbeziehung. Wenn ich Konsequenzen in meinem Leben ertrage, generell, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann stellt sich die Frage, worauf stehe ich denn? Was ist denn mein Stand? Und das ist eben genau das. Hey, ich bin mit diesem Gott verbunden. Ich habe eine lebendige Gottesbeziehung zu diesem Gott. Und da gibt es eine wirklich, wirklich knallharte Bibelstelle und doch so wohltuende Bibelstelle. Die lese ich euch vor, Römer 8, 35 bis 39. Da heißt es, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Oh, die Bibel ist manchmal so knallhart. Aber jetzt geht's weiter und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich lese es nochmal. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Höhen noch Tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Hey, das ist mein Skistiefel. Wenn ich meinen Stand einnehme, dann ist das meine Grundlage. Da nehme ich meinen Stand ein. Die Liebe Gottes ist meine Beziehung zu meinem Gott. Und jetzt, wenn ich einen Stiefel anhab, dann brauche ich natürlich auch einen zweiten Stiefel. Habe ich auch dabei. So. Wer Interesse hat, der kann danach einmal reinschlupfen. Die gehören unserem geliebten Bruder Eckhard Blessing und haben einen angenehmen Geruch. Aus dem Nähkästchen plaudern mag niemand, gell? Macht gar nichts. Wir sind ja unter uns. Jetzt machen wir es so. So, ihr merkt, ich bin tatsächlich Snowboarder. Ich habe keine Ahnung, wie man Ski fährt, noch wie man Skistiefel anzieht. So, jetzt bin ich fest. Mein zweiter Skistiefel. Und was ist das? Die Gemeinde bzw. Gemeinschaft. Beides, sowohl fester Stand als auch geistlich zu reifen, hat absolut mit der Gemeinde, mit weiteren Nichtchristen zu tun. Da gibt es den bekannten Vers, Spruch, Eisen schärft Eisen und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Wo wir wachsen, indem wir natürlich auch durch andere Meinungen und Ansichten konfrontiert werden, aber auch besonders, indem wir mit Nicht-Mitchristen unterwegs sind und mit ihnen darüber diskutieren, mit ihnen aneinander wachsen, gemeinsam unterwegs zu sein. Und das Zweite ist, gerade in den schwierigen Zeiten, wenn wir Konsequenzen zu erleiden haben oder generell, dann sind es unsere Mitchristen, sind es unsere Familie, Brüdern und Schwestern, die uns einen festen Stand geben. Wo wir gemeinsam füreinander einstehen, gemeinsam füreinander beten, wo wir uns auch mal auskotzen können. aber auch, wo wir ein Halt sein dürfen vor jemand anders, der gerade eine schwere Zeit hat. Es ist nicht Einbahnstraße, es ist wechselseitig, wo ich auch meine Schulter anbieten darf, wo jemand sich an mir hochziehen darf. Da gibt es auch eine super Bibelstelle dazu. In Hebräer heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Der Schreiber schreibt hier was von, wir sind füreinander verantwortlich. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen und uns anspornen, Gutes zu tun. Hey, wir als Christen sind gemeinsam unterwegs und gerade dieses den Zusammenkünften nicht fernbleiben. Ich habe keine Lust, in die Kirche oder in die Gemeinde oder in den Hauskreis oder in die Homes oder sonst wohin zu gehen aufgrund eines christlichen Pflichtgefühls. Das ist einfach nur Religion. Sondern ich möchte natürlich in die Gemeinde kommen, natürlich um meinen Gott anzubeten und Impulse für meinen Alltag, für mein Denken zu bekommen, aber auch, weil ich mit Mitchristen unterwegs bin. Nicht aus Pflichtgefühl heraus, sondern weil wir gemeinsam unterwegs sind, weil wir gemeinsam durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens gehen. Und da möchte ich euch auch ermutigen. Ich weiß, wir sind eine große Gemeinde, es ist schwierig, alle zu kennen, das funktioniert gar nicht. Ich schaff's auch nicht, der Günther schafft es gerade so. Günther, unser Pastor Günther Ehrlich, schafft es auch, schafft es gerade so, wo es wichtig ist, dass wir uns Gruppen und Kreise oder irgendwo Anschluss suchen, sei es irgendwelche Mitarbeiter, wo wir in Mitarbeiterteams mit drin, Interessengruppen, Hauskreise, irgendwie in diese Richtung, wo wir Gemeinschaft brauchen mit Nichtchristen. Und jetzt habe ich diese Skistiefel an. Jetzt kommt mein... Kriege ich nachher Ärger von Matthias, weil ich Magen im Boden reingemacht habe. Na, gibt's nichts mehr zu lachen. So, und jetzt klicke ich mich hier ein. Göttliche Identität, die Gemeinde, Gemeinschaft. Und wenn es jetzt wirklich laut um uns wird und wenn wir Konsequenzen bekommen, dann stehen wir fest. Dann sind wir gegründet. Wenn ich jetzt umgestoßen werden würde und ich wäre nicht hier unten festgemacht, dann wird es mich umhauen. Wenn Gegenwind kommt und ich bin gegründet in meine göttliche Identität und mit Mitchristen und Geschwister, die mich tragen, dann bin ich gegründet und mich haut es nicht um. Wenn es nicht so ist, dann haut es mich jetzt um. Und genauso ist es, wenn ich angerempelt werde. Ich habe einen Stand, ich bin gegründet, ich bin fest. Ich bin fest. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen dazu, in beides wirklich zu investieren und nicht eben die letzte Predigt vom Günne ging noch darum um Treue, die Treue des Daniels, der mit 80 Jahren noch dreimal am Tag betete. Das sind keine Verbindungen, wo wir reinklicken und wieder rausklicken. Und dann klicken wir uns wieder rein, dann klicken wir uns wieder raus, sondern es geht auch um Treue und Beständigkeit, wo wir da drin bleiben. Und es ist ein wechselseitiges, wo ich mich dazu entscheide, drin zu bleiben, aber wo auch letztendlich Treue ein Ausfluss einer lebendigen Gottesbeziehung ist. Es ist auf der einen Seite ist diese Treue, dass ich drin bleibe, eine Entscheidung von mir, und das andere ist ein Ausfluss meiner Gottesbeziehung.